So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Corporate Entrepreneurs Podcast. Heute zu Gast Florian Zachmeier von der Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft. Freut mich sehr, dass du da bist, Florian. Als CFO von der NWS gibst du heute mit Sicherheit nochmal ganz viele spannende Perspektiven, die wir so noch nicht im Podcast hatten. Jetzt kenne ich dich aber schon ein bisschen besser als die ZuhörerInnen, weshalb es mich sehr freuen würde, wenn du dich nochmal kurz vorstellen kannst und sagst, was ihr so macht.
Ja, Yannick, schön, dass das heute klappt und schön, dass wir heute zusammenkommen. Mein Name ist Florian Zachmeier und ich bin der CFO der Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft, beziehungsweise im Sprachgebrauch werden wir meistens MWS genannt oder die MWS-Gruppe. Mein Hintergrund ist eigentlich ein klassischer BWL-Hintergrund. Das heißt, ich habe vor 20 Jahren mal an der Uni Regensburg BWL studiert und bin dann in den Bereich Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung gewechselt, beziehungsweise in den Bereich einfach gegangen. Damals bei einer Big Four-Gesellschaft und dann im Anschluss auch mal bei einer Next 10. Und nach knapp 10 Jahren im Mittelstand ging es dann mal zu einem Mandanten. Das heißt, man hat sich schon ein bisschen beschnuppert gehabt und die MWS ist es am Ende des Tages geworden. Und das war eine tolle Sache, dass das geklappt hat. Mittlerweile sind es 8 Jahre seit dem Jahr 2016 und in meiner derzeitigen Funktion ist es so, dass ich als Geschäftsführer den kaufmännischen Bereich unserer Gruppe verantworte mit den klassischen bekannten Themen Finanzbuchhaltung, Controlling, aber darüber hinaus auch die Themen Nachhaltigkeit, was ein großes Steckenpferd für mich, aber auch für die ganze Gruppe ist, oder IT betreue.
Jetzt hast du viel über dich gesagt. Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft lässt ja schon ein bisschen vermuten, welche Richtung ihr geht. Ihr habt was mit Sicherheit zu tun. Aber was genau macht ihr? In welchen Gebieten seid ihr aktiv? Was ist euer Tagesgeschäft? Und was macht die NWS aus?
Ja, wir sind einer der größten privaten Sicherheitsdienstleister in Deutschland. Es ist so, mittlerweile dürfen wir auf eine 122-jährige Firmengeschichte zurückblicken. Und in dem Kontext sind wir stolz, dass das weiterhin ein Familienunternehmen mittlerweile in vierter Generation ist. Das heißt, die beiden Brüder, die derzeit Inhaber sind, Peter und Edward Stern, haben oder können es zurückverfolgen, dass ihr Urgroßvater im Jahr 1902 als einer der ersten in Deutschland ein Sicherheitsunternehmen gegründet hatte. Es ist nämlich ein bisschen überraschend, aber den Markt für private Sicherheitsdienstleister, den gibt es sogar erst seit dem Jahr 1901. Damals war es so, dass die Nachtwächter eigentlich noch da waren und das Nachtwächtertum dann abgeschafft worden ist. Man hat sich dann ein bisschen was von Amerika abgeschaut, da gab es das schon früher und 1901, 1902 sind die ersten privaten Sicherheitsdienste beziehungsweise damals noch Wach- und Schließgesellschaften in Deutschland gegründet worden. Seit dem Zeitpunkt sind wir an Bord, seit dem Zeitpunkt sind wir mit dabei und sind heute als Full-Service-Dienstleister im Bereich Sicherheit von der Pike auf, sprich von der Installation der Alarmanlagen, dann bis zur Betreuung, von der Projektierung von Gefahrenmeldeanlagen bis zu personellen Einsatzbereichen in nahezu allen Bereichen der privaten Sicherheitsdienstleistungen tätig. Das ist ein ziemlich einzigartiges Thema, insbesondere mit dieser Firmengeschichte und mit dieser Erfahrung, mit der wir dann tatsächlich die längste am Markt hier haben. Wir haben ein paar witzige Sachen, wenn man vom Flughafen wegfliegt, da ist jemand von uns dabei. Es kann aber auch sein, dass wir jemanden blitzen, weil wir auch im Bereich kommunale Verkehrsüberwachung mithelfen. Sprich, wenn beispielsweise bei einer Schule der eine oder andere dann mal wieder nicht dran denkt, dass er das Tempo 30 einhalten soll und sie denkt, ja, da kann ich auch ein bisschen schneller da vorbeifahren.
Jetzt hast du dich gerade sehr unbeliebt gemacht.
Nein. Ja, Mann, das ist ein Thema. Was wir tatsächlich nicht machen wollen, ist, dass wir mehr oder weniger einfach nur Blitzen fürs Geld verdienen. Wir verdienen sowieso nicht Geld. Wir sind da Dienstleister in dem Zusammenhang für die Kommunen. In erster Linie geht es da wirklich darum, um die klassischen Themen, die man kennt. Punkte, die in einer Kommune, in einer Gemeinde als Unfallschwerpunkte gesehen werden oder die einfach teilweise auch für Anwohner nervig sind, weil in der Nacht irgendjemand mit 80 durch die Hauptstraße brettert, werden dann von unserer Seite dann mit betreut. Das hat normalerweise immer Hand und Fuß und wir haben auch keine Erfolgsbeteiligung in dem Zusammenhang, sondern es ist klassisch das Geschäft, am Ende des Tages die Sicherheit zu gewährleisten in jeder Art und Weise.
Normalerweise seid ihr ja zum Glück sehr diskret mit den Objekten, die ihr beschützt oder auch bewacht. Aber ich glaube, bei einem sehr spektakulären Objekt müsst ihr gar nicht diskret sein, weil das sogar kommuniziert wird. Magst du noch ein bisschen was zu eurer Geschichte mit der Stadt Nürnberg und der Burg sagen? Ich finde das immer eine ganz schöne
Anekdote. Kann ich natürlich gerne sagen. Wir haben im Endeffekt eine hohe fünfstellige Anzahl von Schlüsseln bei uns im Haus und verwalten hier dann tatsächlich auch ein ganz großes Schlüsseldepot in dem Zusammenhang. Das ist im Keller, ein Hochsicherheitsbereich, an dem eigentlich kein normaler Mensch rankommt und in dem man auch mehr oder weniger 2, 3, 4 Bereiche erstmal durchlaufen muss und was dann auch mit speziellen Berechtigungen, weil da ein Computersystem dahinter liegt, der das erlaubt oder der das nicht erlaubt, dass jemand einen Schlüssel entnimmt, mit in das Thema involviert ist. Am Ende des Tages haben wir einen Schlüssel, den wir dann sogar speziell deponieren müssen in dem Zusammenhang, weil das Problem ist, der ist einfach ein bisschen größer. Und das liegt daran, wir dürfen auch den Schlüssel der Nürnberger Burg verwalten. Sprich, die beiden Schlüssel, die wir in unserem Symbol mit drin haben, sind auch in gleicher Art und Weise in unserem Keller noch einmal zu finden. Und damit dürfen wir natürlich auch explizit einen großen Teil der Geschichte von Nürnberg mitverantworten. Da sind wir stolz drauf und ich glaube, das passt auch ganz gut zusammen, die Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft, die Nürnberger Burg, da kommt die Tradition direkt zusammen.
Absolut, und ich finde es einfach eine tolle Geschichte, weil das, wie du gesagt hast, die Tradition eures Betriebes zeigt, die Verbundenheit mit der Stadt und der Region, was euch auch als mittelständisches Unternehmen ausmacht. Und das finde ich ganz, ganz toll. Jetzt sind wir aber heute nicht zusammengekommen, um über die Vergangenheit zu sprechen, sondern vielmehr über die Zukunft. Und ich glaube, auch eure Branche steht ja vor großen Herausforderungen. Der Fachkräftemangel ist mit Sicherheit eins, was extrem relevant ist für euch, weil ja sehr viel auf Personal aufbaut. Dann das Thema Digitalisierung. Letzten Endes seid ihr als Unternehmen in eurer Geschichte ja kontinuierlich eine Transformation unterlaufen. Was sind aber so gerade die aktuell größten Herausforderungen, die euch treffen? Waren es vielleicht sogar schon die beiden? Und dann natürlich wollen wir den Ausblick wagen, was ihr dagegen tut.
Komplett richtig. Die zwei Themen, das sind massive Themen bei uns, aber auch bei unseren Wettbewerbern. Das ist ja auch nicht ein Thema, was nicht nur in unserer Branche mit dabei ist. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Das ist ein Thema, was nahezu die gesamte deutsche Volkswirtschaft hier betrifft. Und das ist ein Thema, mit dem man sich gar nicht so einfach auseinandersetzen kann, beziehungsweise wo es keine einfache Antwort darauf gibt. Wir haben die Situation, dass insbesondere unser Markt für die privaten Sicherheitsdienstleistungen eigentlich ständig wächst. Der Bedarf an Sicherheit innerhalb der Bevölkerung wird größer. Man sieht, dass die Welt immer unsicherer wird. Man kann sich nicht mehr auf die Sachen verlassen, die vielleicht in der Vergangenheit waren. Der Staat kann aber in der Art und Weise auch nicht mehr die Aufgaben erfüllen, beziehungsweise kann auch nicht zusätzliche Aufgaben zum jetzigen Zeitpunkt übernehmen. Das heißt, in Zukunft wird es auch für uns so sein, dass da mit Sicherheit noch Aufgaben hinzukommen. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, was ja schon angesprochen worden ist. Situation am deutschen Arbeitsmarkt kennt auch jeder. Wir werden als Gesellschaft immer älter, die Anzahl der Arbeitskräfte ist begrenzt und eigentlich stetig abnehmend und gut ausgebildete Personen zu halten, die auch unsere Art und Weise, wie wir Dienstleistungen erbringen wollen, und zwar qualitativ hochwertig, das heißt mit gut ausgebildetem Personal, zu finden, wird immer schwerer. Und dann kommt on top, die Kundenanforderungen verändern sich natürlich auch. Wenn du dran denkst, vielleicht an alte Filme oder so etwas, wie das in früheren Zeiten waren, wo es so einen Wachmann gegeben hat, der so einen Kasten dabei gehabt, ganz viele Schlüssel und ist dann rumgegangen und hat dann in dieser Stechuhr das immer rumgedreht und hat dann am Ende des Tages dann auch in einer gewissen Art und Weise nachweisen können, dass er diesen Rundgang durchgeführt hat. Das funktioniert heutzutage ähnlich, aber natürlich in digitaler Form. In einer Form, wo man in Echtzeit auswerten kann, wo ist derjenige, welche Stelle hat der gerade bereits besucht, an welcher Stelle des Rundgangs ist es und indem man auch im Nachgang eine ganze Menge an Daten hat, mit denen man einen Pool hat, mit dem man auch arbeiten kann. Das heißt, auch klassische Leistungen werden grundsätzlich transformiert oder sind immer transformiert worden, wie du das schon gesagt hast, aber der Druck und die Anforderung wird immer größer und die Dinge, die erwartet werden, sind mittlerweile meilenweit entfernt von dem, was man in der Vergangenheit noch durchgeführt hat. Um den Kunden da auch gerecht zu werden, ist es natürlich zwingend notwendig, dass man hier am Ball bleibt und immer die neuesten Lösungen dann auch mit einführt. Muss natürlich auch schauen, ob gegebenenfalls hier die Lösung Sinn macht, aber wenn die am Markt einigermaßen bewährt ist, dann muss man mit der Zeit gehen, weil sonst geht man mit der Zeit. So einfach ist das. Und das hast du schön gesagt. Ist gar nicht so einfach. Ja.
Kannst du es ein bisschen quantifizieren? Also wie viele Personen habt ihr aktuell beschäftigt im Bereich der Sicherheitsdienste? Habt ihr irgendwie eine Statistik über eure Demografie oder merkt ihr es auch einfach, dass weniger junge Menschen zu euch kommen?
Wie nimmst du das wahr? Wir führen Auswertungen, weil das auch ein Thema im Bereich Nachhaltigkeit ist und können das ungefähr quantifizieren, dass der Großteil unserer Beschäftigten letztendlich im Alter zwischen 40 und 60 Jahren ist. Okay. Und zwar mehr zwischen 50 und 60 wie 40 bis 50. Wir können das grundsätzlich abwarten, dass wir den Punkt bekommen, dass wir einfach die Leute verlieren werden. Wir haben ein schönes Thema, wir haben ganz oft die Situation, dass uns ältere Kollegen auch über den Eintritt ihres Rentenalters dann noch unterstützen, weil sie sagen, so ein bisschen hinzuverdienen, vielleicht eine geringfügige Beschäftigung, einen Tag im Monat, zwei Tage im Monat aushelfen. Mir hat das immer gut gefallen und da bin ich noch bereit dafür. Aber darauf kann man sich erstens nicht verlassen und zweitens ist das auch ein Pool, der nicht unbegrenzt ist in dem Zusammenhang. Mhm. Also, wir werden älter, wir werden als Firma älter und uns beschäftigt das massiv. Und wir merken auch beispielsweise bei den Bewerbungen für Ausbildungsstellen, die Situation hat sich gedreht. Wir haben nicht mehr die Anzahl an Bewerbungen. Das wird geringer. Es wird auch hier schwieriger, gute Leute zu finden. Und dem ganzen Kontext müssen wir natürlich Rechnung tragen.
Okay, ich glaube, jetzt haben wir das Problem einigermaßen erfasst. Jetzt seid ihr ja, wie ich finde, extrem disruptiv vorgegangen und habt euch überlegt, wie können wir da hinkommen, diese Probleme aufzuräumen oder anzugehen und wie schafft man das durch Technologie und vielleicht auch nicht durch kurzfristige Lösungen, sondern vielleicht eher durch langfristige Lösungen, die wirklich dahin führen können, dass ihr, sag ich mal, den weniger zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt auch damit gerecht umgehen könnt. Welchen Weg habt ihr eingeschlagen und wie kam es zu der Entscheidung, euch jetzt auch vor allem auf das digitale Thema zu fokussieren?
Ja, wir sind vor, ich sage jetzt mal, 4, 5, 6 Jahren zusammengesessen oder sind öfters mal zusammengesessen und haben natürlich gesehen, da wird was auf uns zukommen. Die Themen, die wir heute hatten, waren ja auch mehr oder weniger gegen Ende der 10er Jahre bekannt. Es ist vielleicht sogar schon ein bisschen länger bekannt, aber Ende der 10er Jahre hat man es ja zum ersten Mal, würde ich jetzt mal sagen, so richtig gemerkt in dem Kontext. Die Frage war natürlich, was können wir machen in dem Zusammenhang? Machen wir es wie die Kölner und denken uns, es hätte noch immer Jod gegangen und irgendwie wird schon werden. Vielleicht so ein bisschen Vogelstrauß-Taktik. Ja, wenn wir den Kopf in den Sand stecken, dann wird schon nichts passieren in dem Zusammenhang. Ich glaube, dass das auch ganz viele machen und dass das auch ganz oft ein Problem ist, was wir auch in der jetzigen Situation merken mit der einen oder anderen Unternehmensinsolvenz, wo die Probleme mit Sicherheit auch schon vor Jahren begonnen haben und wo vielleicht strategische Weichen zu einem früheren Zeitpunkt gestellt werden hätten müssen. Das Thema war natürlich, der begrenzende Faktor bei uns ist das der Bereich Personal. Und zwar in unserer eigenen Gruppe, in der ganzen Gesellschaft. Das heißt, wir können nicht irgendwie dann auch sagen, wir nehmen jetzt einfach wie in der Automobilindustrie vielleicht Tier 1 oder so etwas, Tier 2 oder Tier 3 noch hinzu und kaufen uns das Personal im Endeffekt ein, weil wenn wir es nicht haben, dann hat es auch kein anderer in dem Zusammenhang. Also müssen wir schauen, dass wir in Dienstleistungen, dass wir Prozesse so gestalten, dass wir möglichst Personal einsparen können, wobei das eigentlich eine vollkommen falsche Sichtweise ist, weil wir wollen eigentlich nicht Leute ausstellen, sondern wir wollen einfach den Pool an Leuten größer machen. Das heißt, wir wollen auch wachsen mit Personen, aber wir wollen einfach, dass wir in dem klassischen Bereich, in dem wir Dienstleistungen vielleicht anderweitig darstellen können, diese dann substituieren und zwar im Zusammenhang mit Robotik und KI. Und da gibt es ein Projekt, das wir am Markt gelauncht haben mit dem Namen NWS Digital. Und NWS Digital steht hier in dem Zusammenhang unter anderem für Roboter, die den klassischen Wachmann ablösen, aber auch für andere Themen aus dem digitalen Werkschutz wie Zugangskontrollen und der ganze Bereich, der darunter fällt.
Ich finde es ganz spannend, dass du genau den Punkt herausgestellt hast, dass ihr euch vor 10 Jahren zusammengesetzt habt und das viele eben nicht tun, weil ich glaube, genau da liegt eins der Probleme, vor dem wir jetzt stehen. Ganz viele Unternehmen haben eben vor 10 oder x Jahren nicht erkannt oder die Symptome nicht richtig erkannt und gedeutet und sind nicht dahin gegangen zu investieren. Und das habt ihr eben gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du selber dann schon dabei warst. bei der Entscheidungsfindung?
Tatsächlich, ja. Okay. Also ich war dann schon dabei. Man muss aber auch sagen, dass das gesteuert wurde oder in erster Linie getrieben wurde durch meinen Kollegen aus dem operativen Bereich unseres Geschäftsbetriebs, den Ernst Steuger, im Rahmen der Geschäftsführung, und der natürlich diesen Druck am Markt noch wesentlich mehr gespürt hat, beziehungsweise der noch wesentlich mehr gemerkt hat, hey, es wird immer schwieriger, dass wir Leute finden, wir bekommen immer weniger Bewerbungen, wir haben nicht die Möglichkeit, alle Sachen so zu besetzen, wie wir das vielleicht machen wollen. Und dann hat man sich mehr oder weniger zusammengesetzt im Kreis der Geschäftsführung. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil in dem Zusammenhang kommt auch mal oder kommt der Teil des Wortes Geschäftsführung zum Tragen. Da geht es nicht um Geschäftsverwaltung oder so etwas, sondern da hat sich der Kreis des Top-Managements zusammengesetzt und hat dann gesagt, wo führen wir die MWS hin? Wo wollen wir die MWS im 21. Jahrhundert hinführen? Mhm. Und wir hatten damals gesagt, wir wollen sie in Anführungszeichen goldene Zukunft führen. Und das können wir nur machen, wenn wir unsere begrenzenden Faktoren einigermaßen ausschalten. Und das geht nur, indem wir den begrenzenden Faktor hier substituieren in dem Zusammenhang.
Jetzt hast du gerade schon die Stichwörter KI und ich sag mal digitale Leistung gebracht. Kannst du ein bisschen genauer darauf eingehen, was die NWS digital ist oder was eure digitale Produktlinie ist? Was mich natürlich auch sehr interessieren würde, wie sah der Prozess aus von nach der Entscheidungsfindung oder ab der Entscheidungsfindung über die jetzt x Jahre bis zur Produktentwicklung oder beziehungsweise jetzt bis zum Produktlaunch? Was habt ihr da gemacht?
Ja. Wir haben damals mehr oder weniger einfach mal eine Momentaufnahme gemacht. Der Kreis, die damals involviert waren, der war relativ gering. Der ist auch relativ lang ziemlich gering geblieben und auch heutzutage ist es so, dass der Großteil unserer Mitarbeiter sich damit nicht beschäftigt. Das ist ein wirklich ganz, ganz kleiner Prozentsatz mit 0,x der ganzen Firmengruppe, die dem Bereich zugeordnet sind und die das Thema hier bespielen. Man hat damals gesagt, was bräuchten wir, was wäre die Ideallösung? Es hat am Markt nichts gegeben, was in die Thematik geht, dass man sagt, wir haben hier einen Wachmann oder irgendwie eine Person, die einen gewissen Bereich bestreift, die beispielsweise schaut, ob hier der Zaun in Ordnung ist, ob hier eventuell Fenster offen stehen, ob hier Gas austritt, ob hier vielleicht ein Brand entstanden ist. Und dieses Anforderungsprofil haben wir zusammengefasst unter so eine Mindmap, würde ich einfach mal sagen. Und haben dann gesagt, können wir das selbst machen? Nein, können wir natürlich nicht selbst machen. Wollen wir das so machen, dass wir eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung aufbauen? Oder wollen wir uns hier starke Partner suchen? Eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung dafür war wahrscheinlich das Know-how oder der Part fast ein bisschen zu gering, so dass wir von Beginn an mit externen Partnern arbeiten mussten oder durften. Wir müssen im Nachgang sagen, dass das ein Dürfen ist, weil viele unserer externen Partner haben uns da wahnsinnig gut unterstützt und haben uns da Lösungsmöglichkeiten gezeigt, die absolut fantastisch waren. Das heißt, von dem kleinen Team, was einfach mal eine Idee hatte, was mehr oder weniger dann auch so ein paar Schritte aufgezeigt hat, ich möchte gerne im Release 1 das haben, ich möchte dann Release 2, Release 3, Release 4. Wir sind gerade bei der ersten Stufe und planen natürlich schon, was in der Zukunft noch alles geht, sich zusammengesetzt hatte und dann gedacht hat, wie machen wir es? Dann haben wir gesagt, wir suchen uns die Partner, Auftragsforschung, Auftragsentwicklung und machen dann ein interdisziplinäres Projektteam, in dem verschiedenste Personen dabei sind, in dem man einfach Milestones definiert und in dem man dann am Ende des Tages dann die Sachen umsetzen möchte, die man mit reinnehmen möchte. Es ist letztendlich, oder es sind Roboterlösungen geworden, bei denen wir zwar die Hardware sozusagen zukaufen, aber der komplette Code und die kompletten Zusatzbausteine von unserer Seite entwickelt sind und auch nichts irgendwie nach Amerika oder China abwandert. Wir haben im Hintergrund das komplette Know-how, wir haben im Hintergrund die komplette Serverlandschaft, das heißt auch die Auswertung der Daten läuft nirgendwo hin, außer in unseren Hauptsitz in Nürnberg an der Fraunhoferstraße. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn ein Kunde auf uns zugeht und sagt, hey, was passiert da eigentlich in diesem Gerät, wie sieht das aus, dann können wir ganz klar sagen, das und das passiert und wir können dir theoretisch auch jede einzelne Zeile des Codes zeigen. Da ist nichts drinnen, was irgendwie verwerflich ist, was auch ein potenzielles Sicherheitsrisiko sein kann, und das ist ein riesengroßer Erfolg, den wir in dem Zusammenhang dann auch geschafft haben.
Jetzt hast du gesagt, ihr habt Robotiklösungen entwickelt, damit es ein bisschen plastischer ist für die alle zuhören. Kannst du mal beschreiben, wie es aussieht, wie es funktioniert, über welches Gerät reden wir da und welche Aufgabe nimmt es dann tatsächlich wahr? Ich meine, es ist ja schon ein bisschen futuristisch, so wie man es sich in den Filmen immer gesehen hat oder vorgestellt hat.
Das ist es. Genau so ist es. Also tatsächlich ist das ungefähr ein kleiner Roboter, der, ich sage jetzt mal, eine Größe hat von Länge 80 Zentimeter, Höhe ein bisschen, also das Grundgestell vielleicht 30 Zentimeter, sage ich. Nee, 30 ist ein Quatsch. Vielleicht 60 bis 70 Zentimeter, aber dann mit der Kamera, die oben dann auch nochmal montiert ist, beziehungsweise ist ein LiDAR drauf, liegen wir bei ungefähr 1 Meter, 1,20 Meter. Und das Ding fährt dann einfach mal herum. Es gibt es in zwei Varianten. Es gibt es einmal mit Rädern und es gibt es einmal mit Ketten. Wir können da dann auch Treppen steigen. Wir können da nahezu sämtliche Bereiche in jedem Werk erreichen. Das Ding kann sich auf der Stelle drehen mit den Rädern, aber auch mit dem Kettner. Was man vielleicht ein bisschen besser kennt und wie es vergleichbar ist, sind die sogenannten Roboterhunde. Sowas hat man schon mal gesehen. Wir haben uns entschieden, wir hatten das auch in der Entwicklung mit drinnen, dass wir von den Roboterhunden weggehen. Da haben wir ein paar Kinderkrankheiten gehabt, die wir nicht lösen konnten. Und im Endeffekt ist deren Aufgabengebiet, dass sie beispielsweise bei einem großen Industrieunternehmen einfach einmal außen rumfahren, in Anführungszeichen. Dann schauen, ist der komplette Zaun in Ordnung? Gibt es hier irgendwelche Bewegungen? Gibt es hier tatsächlich irgendwo möglicherweise Spuren, dass hier unberechtigt das Gelände betreten wird oder dass irgendwas anderes passieren kann. Wir wissen, dass in letzter Zeit, insbesondere im Bereich Infrastruktur, teilweise ein paar Angriffe auf relativ wichtige Sachen in Deutschland dann auch passiert sind. Und das ist ein Kontext, wo wir dann auch gewährleisten können, dass wir hier mit dieser Lösung dieses Problem ein bisschen ausschalten können.
Für welche Bereiche sind die Lösungen geeignet? Also ich denke, gerade für den öffentlichen Raum ist es in Deutschland ja noch sehr schwierig zu überwachen oder letzten Endes Kamerabelösungen, Gesichtserkennung anzuwenden. Das heißt, es richtet sich vor allem wahrscheinlich an eure Privat- oder auch Geschäftskunden, die letzten Endes dann das Gelände überwacht werden wollen und wo ihr nicht direkt auf öffentliche Gebiete filmt. Oder wo sind da so eure Pläne?
Vollkommen richtig. Im ersten Moment geht das in den B2B-Bereich, wobei man da beim B2B-Bereich natürlich auch sagen muss, dass unter das B die öffentlichen Auftraggeber ebenfalls fallen. Mhm. Klassisch, was ich ja vorhin angedeutet habe, Thema Flughafen oder so etwas. Peripherie vom Flughafen, Außenbereiche vom Flughafen hier zu überwachen, das ist so ein Thema, wo man mit reingeht. Was in Deutschland wirklich ein Problem ist, ist die Nee, Problem will ich gar nicht sagen, ist der falsche Ausdruck. Was mit relativ viel Vorschriften belegt ist und wo man wirklich dann auch aufpassen muss, ist die Überwachung des öffentlichen Raums. Für das ist das aber gar nicht gedacht. Es ist in erster Linie gedacht an Stellen, wo keine Menschen mehr vorhanden sind und wo tatsächlich dann auch kein Mensch irgendwie unterwegs sein soll. Man kann dann, oder unser Gerät ist mit Gassensoren ausgestattet. Da will ich teilweise überhaupt keine Menschen irgendwo sehen, wenn ich in Bereichen da einen Roboter rumfahren lasse, wo potenziell ein Gasaustritt irgendwie passieren kann. Das ist natürlich aus Arbeitsschutzgründen auch ein wahnsinnig großer Vorteil, wenn ich eine Roboterlösung einsetze in dem Zusammenhang. Da muss ich mir über manche Sachen gar keinen Gedanken mehr machen und kann ganz anders rangehen. Außerdem ist so ein Roboter zwar begrenzt durch seine Akkulaufzeit, aber grundsätzlich einer, der nie schläft. Und das macht es natürlich sehr, sehr interessant in dem Zusammenhang.
Gerade auch im Kontext der Arbeitszeiten. Ein Roboter braucht keine Pausen, ein Roboter muss nicht ausgewechselt werden. Auch da habt ihr den Vorteil, dass ihr wirklich mehr bedienen könnt, als ihr mit ein oder zwei, drei Personen wahrscheinlich bedienen könnt von der Zeit her.
Absolut, total, vollkommen richtig.
Jetzt hast du ja schon so ein bisschen gesagt, also ihr habt hauptsächlich auf Grundlage von internen Druck oder internen Erkenntnissen letzten Endes diese Initiative gestartet. Das ist ja ein bisschen ein anderer Weg, als es häufig ist, wie mittelständische Unternehmen reagieren. Man kennt es ja gerade, wenn der Kunde etwas Neues fordert oder droht oder Sorgen hat, dass man eben hauptsächlich auf Kundenanforderungen reagiert und Produkte verändert und Innovationen, sage ich mal, vorantreibt. Wie seid ihr in dem ganzen Prozess mit Kundenanforderungen umgegangen? Ihr wart ja vermutlich in dem Sinne ein bisschen vor dem Kunden und der Kunde wusste noch gar nicht, dass er das brauchte, dass das eine Lösung für ihn sein könnte. Habt ihr die kontinuierlich mit reingenommen? Ist es jetzt erst beim Launch passiert? Oder wo habt ihr euch eure Testfelder aufgebaut?
Ja, Also grundsätzlich ist es so, dass wir relativ gut im Markt vernetzt sind. Wir sind auch in den Branchenverbänden mit verschiedensten Personen hier in leitender Funktion mit involviert, so dass man diesen internen Druck, den wir oder diese Linie, dass wir intern das beschlossen haben, nicht komplett entkoppeln kann von den externen Anforderungen. Man wusste, was man sich irgendwie wünscht oder was der Markt auch gerne haben möchte oder was für den Markt irgendwie gut wäre. Zum damaligen Zeitpunkt wurde es durch den Markt einfach nicht gefordert, weil einfach die Lösung noch nicht da war. Also sprich, man ist mit den Gegebenheiten einfach umgegangen, die man hatte. Letztendlich ist es so, dass wir mit vielen unserer Kunden, mit vielen unserer Partner eine jahrelange, eine jahrzehntelange sehr, sehr gute Zusammenarbeit haben. Das heißt, wir haben bei großen Kunden, bei denen wir oder die mehr oder weniger Paradebeispiele sind für spätere Einsatzorte, während unseres ganzen Entwicklungsvorgangs dann auch darum gebeten, ob wir mit denen zusammen hier potenziell die Sachen einfach testen können. Und da hat keiner Nein gesagt. Da war jeder bereit, aufgrund unserer eigenen Erfahrungen auf unserer oder der Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren, dass er gerne mitgeholfen hat. Er hat natürlich auch gesehen, den Mehrwert für die Zukunft, dass unsere Leistungs- oder je besser unsere Leistungserbringung ist, desto besser ist es auch für sein Unternehmen. Das ist eine Win-Win-Situation. Wir haben da auch keine großen Ressourcen von unseren Kunden hier in Anspruch genommen, sondern wir hatten einfach nur gebeten, können wir das ausprobieren? Können wir das mal vielleicht die ganze Nacht irgendwo laufen lassen? Und dann war das natürlich auch eine hochspannende Sache für die Mitarbeiter vor Ort. Wenn das zum ersten Mal irgendwie in einem Unternehmen passiert und dann heißt zwar, das ist tatsächlich eine Neuheit hier und wir sind da absolut am Puls der Zeit, dann ist das nicht nur spannend für uns, sondern ist das auch spannend für die Sicherheitsverantwortlichen auf der Gegenseite oder auf der Seite unserer Kunden in dem Zusammenhang. Und diese Kunden, die in dem Zusammenhang hier mit drinnen sind, die haben wir natürlich auch ein bisschen mit reingenommen, sodass wir gesagt haben, wenn wir es dann launchen, dann werden wir euch nicht vergessen vor diesem Hintergrund.
Mhm. Was mich auch interessieren würde jetzt, wir sind ja beide BWLer, du hast es auch schon gesagt, ganz im Kontext der Ansoff-Matrix, ist es für euch ein Thema, wo ihr aktuell vor allem auf bestehende Märkte geht oder sagt ihr, damit haben wir auch die Chance, andere Märkte zu erobern, die aktuell noch nicht, sag ich mal, möglich waren? Wie ist da so euer Approach an den Markt ran mit den neuen Produkten?
Tatsächlich wollen wir erst natürlich die bestehenden Märkte erstmal bespielen. Wir müssen erstmal das Thema bei uns mit der Personalknappheit lösen und es wäre vielleicht ein bisschen vermessen, zum ersten Moment zu oder im ersten Moment zu sagen, wir möchten da auch noch neue Märkte erschließen. Am Ende des Tages, the sky is the limit, natürlich, wir können uns alles vorstellen. Wenn das einschlägt und wenn das funktioniert, dann will ich nicht wissen, wo die Reise hingeht. Wir müssen uns aber zum jetzigen Zeitpunkt erstmal am Markt bewähren, müssen das erfolgreich hier in der, ich würde jetzt mal immer noch sagen, Einführungsphase am Markt positionieren und dann auch im Markt das mehr oder weniger State of the Art dann einfach mit reinbringen. Es kann auch sein, dass uns vielleicht noch irgendwelche technischen Probleme dazwischen grätschen, von denen wir noch gar nichts wissen. Wir glauben das nicht. Wir haben mittlerweile so viel reingesteckt und wir haben so viel getestet und wir haben so viel erfolgreiche Roboter draußen schon, dass wir sagen, das wird kein Thema sein zum jetzigen Zeitpunkt, aber da gehen wir, und das ist vielleicht auch unsere DNA, dass wir grundsätzlich eher ein bisschen konservativer rangehen und dass wir da auf das Konzept Sicherheit gehen. Mhm. Sprich, wir schauen jetzt erstmal, dass wir es in den bestehenden Märkten unterbringen und dann kann man immer noch schauen, ob wir in andere Märkte gehen.
Kannst du sagen, wie viele und wo ihr ungefähr die Systeme schon im Einsatz habt und wo es auch aktuell vielleicht schon gut funktioniert? Also gerade, weil du den Kontext KI auch genannt hattest, kann ich mir vorstellen, dass es ja auch erstmal seine Zeit dauert, den Roboter dahin zu trainieren, dass er jetzt erkennt, was ein sicherheitsrelevanter Vorfall ist und was nicht, wann er welche Meldung an euch geben muss. Wie geht ihr da vor? Wie geht ihr da beim Testing vor? Und wie könnt ihr das überhaupt in der, ich sag mal, großen Fülle handhaben? Oder mit wie vielen Systemen habt ihr angefangen?
Und wir haben zu Beginn einfach mit einer ganz kleinen einstelligen Anzahl angefangen und das ist natürlich ein Thema. Wir hatten damals, wenn man die Sensoren hier zu scharf einstellt, dann bekommt man pro Sekunde 200 Meldungen, weil einfach ganz normale Themen dann als Meldung weitergegeben werden und dann ist die Frage, was machen wir in dem Zusammenhang? Das war ein riesen Erfahrungsthema. Mussten wir erstmal schauen, wie das aussieht. Man muss natürlich dann auch mit verschiedenen Kunden dann immer eine Lösung finden, die adäquat in dem Zusammenhang passt. Wo der eine sagt, interessiert mich nicht, es ist total in Ordnung, wenn das passiert, sagt der andere, oh, das ist für mich jetzt ein Riesenthema und ich habe da gewisse Grenzwerte, die ich einhalten muss, oder es gibt andere Punkte, die da irgendwie problematisch sind. Wo der eine vielleicht eher dem Bereich kritische Infrastruktur zuzuordnen ist und dann andere Anforderungen auch aufgrund von gesetzgeberischen Themen hat, ist es auf der anderen Seite dann einfach so, dass da, ich will jetzt nicht sagen, laissez-faire möglich ist, aber dass man einfach mit anderen Varianten reingehen kann. Und es ist beispielsweise ja ein Unterschied, ob beispielsweise ein Loch in einem normalen Geschäft drinnen ist oder ein Loch im Gefängnis drinnen ist. Das hat wirklich komplett verschiedene Auswirkungen, um das einfach nur als Beispiel darzustellen. Das ist jetzt kein Beispiel, das aus der Realität ist und das sind auch keine Themen, dass wir das Gefängnis überwachen oder so etwas. Das ist eine ganz normale Aufgabe der Polizei, da sind wir nicht drinnen. Aber um nur einfach mal zu sagen, es ist wirklich im Einzelfall zu betrachten und man muss es wirklich individuell in dem Zusammenhang anschauen.
Wie seid ihr im Team damit umgegangen? Du hast gesagt, zu Beginn waren es relativ wenig Menschen, die in der ganzen Entwicklung dabei beteiligt sind, was wahrscheinlich auch erstmal aus unserer Erfahrung immer sehr gut ist, weil man nicht genau weiß, in welche Richtung es geht. Wenn man zu viel kommuniziert, erregt man wahrscheinlich auch Unsicherheiten im Team. Aber nichtsdestotrotz merken eure Mitarbeitenden jetzt ja, dass diese Geräte im Einsatz sind und dass die vielleicht auch Aufgaben übernehmen, die vorher übernommen wurden. Schürt das überhaupt bei euch im Team Ängste oder ist das gar kein Problem, weil ihr insofern so weit sensibilisiert habt, dass es ja gar nichts zu so einer Substituierung der Mitarbeitenden kommt? Oder wie seid ihr generell damit umgegangen?
Tatsächlich ist es interessant, weil wir auch davon ausgegangen sind, dass wir beispielsweise mit unserem Betriebsrat das Thema haben könnten. Werden da denn Leute einfach wegrationalisiert oder so etwas? Aber man darf da nicht immer irgendwie den Teufel an die Wand malen. Und ich glaube, wir haben da auch einen relativ guten Austausch oder auch ein gutes Verhältnis beispielsweise zu unserem Betriebsrat. Jeder, der in der Sicherheitsbranche arbeitet, ob er in verantwortlicher Position oder in Führungsposition arbeitet oder ob er potenziell einfach nur als einzelner Sicherheitsmann, als einzelner Wachmann unterwegs ist, weiß, wie die personelle Situation sich darstellt. Es sind zu wenig Leute da. Es könnte immer einer mehr da sein, wie eigentlich jetzt gerade da ist. Und deshalb kommt in diesem Kontext gar keiner auf die Idee, dass man mehr oder weniger das alles substituieren würde, sondern es hat ein riesengroßes positives Echo gegeben, dass man sagt, das kann nur vom Vorteil sein, wenn ich in einer Firma beschäftigt bin, die sich mit diesen Themen beschäftigt und die hier auch den Weg ins 21. Jahrhundert geht. Das bekommen. Da wird keiner sich oder macht sich keiner Illusionen und da hat auch keiner Angst. Im Normalfall, man sieht das ja auch im derzeitigen Arbeitsmarkt, das ist kein Arbeitgebermarkt, das ist ein Arbeitnehmermarkt. Und das wissen die einzelnen Personen schon ganz genau. Und für sie kann das nur von Vorteil sein, wenn sie in Unternehmen arbeiten, das hier sich mit diesen Themen beschäftigt und das dann potenziell auch diesen Marktvorteil, den wir hoffentlich hier in Gänze erlangen werden, ausspähen kann.
Habt ihr ja einfach einen Unterschied auch gemerkt in den Altersstrukturen? Gehen jüngere Menschen tendenziell offener damit um bei euch im Team als ältere oder ist es gar nicht aufgefallen?
Überraschenderweise nein. Tatsächlich ist es in der Arbeitswelt so, und das glaube ich, hat sich auch gedreht, die Digitalisierungsbefürworter oder auch die Verweigerer oder so etwas, die Verweigerer gibt es eigentlich in klassischer Art und Weise nicht mehr. Insbesondere wenn, ich sage jetzt mal, die Leute da nicht wahnsinnig viel persönliches Involvement reinstecken müssen. Natürlich, wenn Arbeit mit dabei ist, dann wird es immer schwierig. Es ist immer schöner, wenn alles gleich bleibt und wenn man um 5 dann aufhören kann und nach Hause geht. Das geht bei solchen Projekten nicht immer. Da kommt was anderes on top. Aber insbesondere mit der Begeisterung, hier was Einzigartiges und was komplett Neues zu schaffen, muss man natürlich schon sagen, dass wir mehr oder weniger alle Leute mitnehmen konnten, die auch mit dabei waren und dass wir so etwas wie Digitalisierungsverweigerer oder Verweigerer in Bezug auf die Themen des 21. Jahrhunderts 0,0 hatten. Absolut cool. Nicht.
Passt ja auch nicht zu eurer Kultur, also spricht dafür, dass ihr die Leute auch im Vorhinein gut auswählt, die bei euch im Team arbeiten. Und ich glaube, das ist ja auch immer ein wichtiger Aspekt bei der ganzen Sache. Schauen wir mal so ein bisschen in deine Brille wortwörtlich. Jetzt stellt so eine neue Entwicklung ja Unternehmen auch vor große finanzielle Herausforderungen. Und auch gerade das ist ja im Mittelstand immer die Angst oder die, ich sag mal, das, was man so riecht, dass man eben das dann doch nicht so riesige Kapital oder die riesigen Ressourcen für etwas verpulvert, was möglicherweise doch gar nicht funktionieren kann. Und auch diesen Entscheidungsprozess habt ihr ja durchgemacht. Wie seid ihr damit umgegangen? War das ein großes Thema? War das ein großer Diskussionspunkt oder war die Notwendigkeit, das zu tun, in dem Moment überwiegend?
Beides. Es war ein riesen Diskussionspunkt. Man muss sich das anschauen. Man muss am Ende des Tages auch überlegen, wie viel der eigenen Ressourcen kann ich da reinstecken, ohne nicht die anderen Bereiche zu gefährden. Das muss man nicht oder das kann man nicht wegtun. Glücklicherweise ist es so, dass ich jetzt mal sage, unser Haus ist nicht auf Sand gebaut gewesen, sondern auf Stein gebaut gewesen. Und man muss dann auch in der Vergangenheit ein bisschen die Ressourcen oder auch die finanziellen Ressourcen hier ansammeln, damit man zu diesen Möglichkeiten kommt. Das kann vielleicht auch nicht jeder, aber ich bin der Überzeugung, dass der Großteil der Unternehmen, wenn sie weit schauen, strategisch nachhaltig hier arbeiten, das dann auch für die Zukunft aufstellen können. Das heißt, wir haben schon überlegt, was können wir pro Jahr dafür aufwenden und wie wollen wir reingehen? Man sieht ja auch klar, wir haben keine eigene Division gegründet, indem wir wahnsinnig viele Leute mit reingenommen haben und die dann die Forschung und Entwicklung bei uns vorangetrieben haben, sondern wir haben gesagt, wir arbeiten mit externen Partnern und haben da natürlich auch gewisse Möglichkeiten der Exit-Strategien. Diese Thematik muss bedacht werden und das muss man jederzeit auch mit reinnehmen. Am Ende des Tages hilft es aber trotzdem nicht. Also nur weil mehr oder weniger da vielleicht ein Thema da ist, kann ich ja nicht irgendwie risikoavers sagen, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, mache ich lieber die Vogel-Strauß-Taktik. Die Thematik mit den begrenzenden Faktoren kommt und da beißt die Maus halt keinen Faden ab. Also heißt es vielleicht einen Schritt vor den anderen zu sein und das dann auch auszunutzen. Weil, was man natürlich auch sagen muss, wenn vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt andere anders agieren und sich andere vielleicht zurückhalten und dann auch vielleicht in den Sparkurs gehen, weil sie die Hausaufgaben in der Vergangenheit in die Art und Weise nicht gemacht haben, dann kann das für uns nur von Vorteil sein, weil das bedeutet nicht, dass wir in laufenden Rennen sind, wo jeder wirklich dann durchsprintet oder so etwas, sondern dass, wenn wir sprinten, dass wir dann antreten gegen Leute, die derzeit nur gehen oder so etwas.
Du hast gesagt, ihr habt auch während der Validierung gewisse Exit-Szenarien durchgespielt oder euch mit Sicherheit auch überlegt, wann oder wie man das hätte abbrechen können, wenn es nicht erfolgreich oder kann ich die Erfolgsaussicht zu gering ist oder die Risikobewertung zu hoch. Hattet ihr da Phasen in dem Moment, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt ist es vielleicht finanziell doch zu belastend oder wir können nicht genau absehen, wann wir letzten Endes auch Umsatz oder ob wir überhaupt Rendite mit dem Projekt erwirtschaften können? Oder habt ihr es geschafft, so aufzubauen, dass immer das Licht am Ende des Tunnels sichtbar war?
Die Phase, dass wir tatsächlich über einen Exit nachgedacht hatten, die hat es nie gegeben. Es hat Phasen gegeben, wo wir gemerkt haben, okay, wir müssen vielleicht manche Sachen nachjustieren, indem wir vielleicht beim Budget jetzt darüber liegen und in dem Jahr dann noch ein bisschen was on top packen müssen. Aber es war niemals so, dass es zu einer Entscheidung kam, passiert da noch was oder müssen wir eventuell das ganze Ding abbrechen. Der Glauben, der an das Projekt da war, der aber nicht daraus resultiert, dass man irgendwie einfach nur wirklich glaubt, sondern daraus resultiert, dass man einfach weiß, was man benötigt und auch den technischen Stand kennt und dann mit den Partnern innerhalb des Projektes gemerkt hat, da geht was, hat immer überwogen, beziehungsweise überwogen ist der falsche Ausdruck, hat das vollkommen ausgestochene, dass hier potenziell vielleicht auch ein Exit-Szenario reingeht. Das hat es niemals gegeben. Wir haben vielleicht ein, zweimal geflucht, weil Themen überhaupt nicht so funktioniert haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Es wäre überraschend, wenn das nicht so gewesen wäre. Haben dann manchmal auch Zeitlinien oder einfach Milestones in Bezug auf Zeitpunkte gerissen. Aber dafür muss man auch gewisse Puffer mit einplanen. Und wer nicht in einem Innovationsprojekt damit rechnet, dass auch mal Steine mit reinkommt, der hat ohnehin auch was falsch gemacht, meines Erachtens.
Das heißt, so wie ich es verstanden habe, habt ihr es auch komplett intern finanziert und habt euch keinen externen Partner, wie du schon gesagt hast, ihr habt es ja auch nicht ausgegründet, das ist weiter ein Teil von euch, ihr habt keinen externen Finanzierungspartner oder auch Fremd- oder Wagniskapital mit reingenommen.
Wir haben es komplett über den eigenen Cashflow in dem Zusammenhang durchgeführt. Und wir sind froh, wir haben natürlich dadurch relativ wenig Restriktionen, können unser eigenes Gedankengut hier verwirklichen und haben da jetzt auch ein Baby, was unser Baby ist.
Cool, also ich glaube, gerade das ist ja auch letzten Endes der Vorteil im Mittelstand, weil viele Unternehmen eben schon lange da sind, aktuell noch einen Kapitalstock haben. Aber ich habe immer das Gefühl, dass die meisten Unternehmen dann eher Angst haben, den jetzt zu investieren und den lieber auffressen oder sich davon weiter nähren, anstatt so wie ihr das zu machen, das in die Hand nehmt und mit Risiko oder wahrscheinlich auch mit Vernunft und Risikobewusstsein reingeht, jetzt etwas aufgebaut habt, was euch wahrscheinlich Jahre im Voraus katapultiert und dahin führt, dass andere euch jetzt nachmachen müssen. Das ist so eine super tolle Entwicklung. Wir kommen zeitlich leider schon so ein bisschen Richtung Ende, aber Fragen, die ich eigentlich in jedem Podcast stelle, würde ich dir natürlich auch ungern vorenthalten, Florian. Und die erste Frage geht so ein bisschen Richtung Best und Bad Practices. Was waren eure größten Learnings? Was könnt ihr vielleicht auch anderen Organisationen mitgeben, die in einer ähnlichen Situation stehen? Was waren aber auch vielleicht Sachen, die noch nicht so gut gelaufen sind, wo ihr was von anderen lernen könnt oder wo ihr sagt, okay, wenn wir das nächste Mal rangehen, dann machen wir es besser?
Also ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass Projekte, egal auf welcher Ebene, durch das Top-Management gefeiert, geführt, hier geleitet werden müssen. Es wird nicht funktionieren, wenn das Top-Management sich nicht involviert, wenn hier nicht Personen dabei sind, die mit Herzblut dabei sind und die am Ende des Tages auch sagen, wir schaffen das in dem Zusammenhang. Ein Großteil der wichtigen Projekte und insbesondere in dem Fall hat man es auch gesehen, mein Kollege, der Ernst Steuger, der hat dafür gebrannt, der hat sich da mit jeder Sekunde eingesetzt. Das ist fast ein bisschen mehr sein Baby wie unser Baby, weil er einfach nochmal on top 2-3 Stunden oder die 2-3 extra Meilen gelaufen ist in dem Zusammenhang. Und das ist notwendig, wenn man am Ende des Tages hier wirklich vorankommen will. Es reicht nicht, einfach nur das an Dritte weiterzugeben und zu sagen, macht mal und wir werden dann schon sehen. So funktioniert ein Mittelstand insbesondere nicht. Der deutsche Mittelstand, der German Mittelstand ist davon geprägt, dass man ein bisschen auch die Ärmel nach oben krempelt und dann am Ende des Tages auch mal Schweiß von der Stirn runterrennt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das würde ich gerne auch da absolut betonen in dem Kontext. Was vielleicht ein Thema ist, wo wir vielleicht besser werden können, ist, dass wir bei der einen oder anderen Thematik vielleicht uns sogar noch mehr auf die externen Partner verlassen, aber auch andererseits vielleicht da in der Auswahl noch ein bisschen besser mit reingehen. Wir haben da auch teilweise nochmal ausgewechselt, waren da aber auch ein bisschen blauäugig bedeutet, dass man einfach nur in den Tag hinein lebt. Wir hatten damals einfach nicht die Erfahrungswerte, mussten das in dem Kontext lernen und das ist, glaube ich, vielleicht sogar auch nochmal ein Best Practice im Gegensatz zu einem Bad Practice, wie du es gerade gesagt hattest. Es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen, sondern es ist auch ein Zeichen von Stärke, wenn man merkt, dass man selbst was nicht kann oder auch nicht die Ressourcen dafür hat, dass man dann Dritte darum bittet, dass man gemeinsam den Weg gehen kann.
Vielen, vielen Dank für die coolen, offenen Einblicke. Ganz abschließend, ich meine, man merkt es bei dir, du brennst für das Thema, du brennst doch für die NWS, aber jetzt würde mich einfach nochmal interessieren, was macht dir am meisten Spaß daran, was hast du auch an dem Prozess für dich gelernt und was hat dir dabei am meisten Spaß gemacht, warum brennst du auch weiterhin für die ganze Thematik?
Das ist gar keine so einfache Frage. Ich glaube,
wenn jetzt Schweigen kämen würde, wäre es blöd.
Ja, nee, ich glaube tatsächlich, dass ich eine relativ moderne Rolle von dem CFO vielleicht einnehmen kann. Ich habe wahnsinnig viel gesehen in meinem Leben, war im deutschen Mittelstand unterwegs bei unglaublich vielen Unternehmen und habe da unterschiedlichste Praktiken gesehen. Und was mir persönlich gefällt, ist, dass wir gestalten in dem Zusammenhang und dass wir nicht verwalten. Ich möchte das auch nicht. Ich möchte nicht irgendwie irgendwas verwalten. Es geht nicht darum, irgendwie die Asche weiterzugeben, wie sie ja in einem ganz anderen Kontext auch als Bonmot genannt wird, sondern wir möchten oder ich möchte mit meinem Teilbereich dazu beitragen, dass wir als NWS in die Möglichkeit kommen, dass wir hier Themen weiterentwickeln, dass wir Innovationen am Markt positionieren können und dass wir als Unternehmen niemals stehen bleiben. Stehen bleiben ist so ein Punkt wie zurückgehen in Anführungszeichen, sondern unser Ziel und das, was eigentlich am meisten Spaß macht, ist, dass wir einen Schritt vor den anderen sein möchten. Und das schaffen wir nicht immer, das schaffen wir aber auch oft. Also ich habe es ja vorhin bereits auch gesagt, ein anderes Steckenpferd ist bei mir beispielsweise das Thema Nachhaltigkeit. Wir waren die Ersten, die sich mit dem Thema Klimaneutralität beschäftigt hatten und die damals, nachdem wir dann auch unsere CO2-Emissionen eingespart hatten, das den restlichen Teil kompensiert haben über Projekte in Asien. Und das wird uns keiner mehr wegnehmen. Wir werden auf alle Zeiten sagen können, wir waren damals der erste klimaneutrale Sicherheitsdienstleister. Und die Thematik, vielleicht nicht nur diesen einen Vorteil, sondern jetzt auch hier wieder so einen Vorteil zu generieren und vielleicht am Ende des Tages mit der MWS für die MWS noch ganz, ganz viele Vorteile zu generieren, wo wir einfach immer einen Schritt von den anderen sind, das macht einfach Spaß.
Vielen, vielen Dank. Das schreit doch fast nach einer zweiten Folge zum Thema Nachhaltigkeit, wo du es jetzt am Ende nochmal so beworben hast. Aber tolle Schlussworte und ich glaube auch, das, was du ausgedrückt hast, ist es ja das, was eigentlich den Mittelstand ausmacht und prägt, nach vorne zu gehen, weiterzuschauen und weiterzukämpfen. Und dafür seid ihr ein ganz cooles Beispiel und ein wunderbares Unternehmen. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Zeit und für die Einblicke. Und ich hoffe, es hat dir ebenfalls Spaß gemacht. Und an alle Zuhörenden, bis bald.
Ja, ich sag danke, war super toll, hat unglaublich Spaß gemacht. Anders kann ich nicht sagen.
Dankeschön.